Marco und Melvin für euch wieder zurück.
Wann ist es Liebe?
Welche Ereignisse in deinem Leben haben dich freier gemacht?
Marco, jetzt beruhig dich mal mehrfach, weil wenn ich mit dem Mikrofon spreche, dann hört es mich trotzdem so wie ein Blinder, der sein Gehör trainiert hat.
Das ist ein Vergleich.
Logos, das unheilbare Gesprächigsein.
Ich wünsche euch allen Liebe und Vertrauen.
Ja, meine werten Freunde, Familienmitglieder und Fans. da ist schon wieder einiges an Zeit vergangen, ehe wir uns hier einfinden konnten. Marco und ich als das Logos-Duo, das Gespann der ewig Redenden, das heute mal wieder zusammengefunden hat und das ein oder andere aus- und besprechen möchte. Ich für meinen Teil bin froh, hier zu sitzen. Gerade schon gesagt, ich habe keinen perfektionistischen Anspruch an diese Folge. Ich will locker quatschen, so wie es eigentlich auch sein sollte. Und wenn mein Gehirn sich zwischendurch dabei verknotet, dann wird das wohl so sein. Und ich bitte einfach um Nachsicht. Die letzten Wochen nämlich waren sehr einsam. Und da habe ich direkt die Frage, Marco, warst du auch schon mal einsam?
Ja, durchaus. Also, ich denke, episodenhaft kennt man das doch durchaus. Einsamkeit ist ja schon irgendwie, ja, man verwechselt es oft meines Erachtens auch mit Alleinsein. Einsamsein und Alleinsein sind durchaus zwei verschiedene Paar Schuhe. Denn ich kann einsam unter Menschen sein und alleine nicht einsam sein. Deswegen würde ich das unterscheiden. Also ich glaube gerade die Dinge, in denen ich oder die Umstände, in denen ich mich ziemlich unwohl gefühlt habe, Situationen, die nicht so wirklich meinem Naturell entsprechen, da habe ich mich sehr oft einsam gefühlt. Ja, früher gab es sehr häufig die Situation, dass man dann so von Freunden zum Party-Disco-Gang quasi genötigt wurde und ich es trotzdem nicht allzu oft gemacht habe, weil es nie mein Ding war. Und bei solchen Gelegenheiten habe ich mich dann doch oft, wenn ich da war, einsam gefühlt. Es konnte natürlich auch genau das Gegenteil entstehen, wenn die Grundenergien gestimmt haben und Spaß aufkam, dann war es alles andere als einsam. Aber gerade in solchen Situationen habe ich mich dann einsam gefühlt. Also gerade in der Zusammensein mit anderen Menschen in Situationen, die mir sehr fremd sind, die mir ja wieder widerstreben. Da habe ich eher das Einsamkeitsgefühl, als wenn ich alleine bin. Dazu muss man auch sagen, dass ich nie wirklich lange Episoden in meinem Leben tatsächlich allein vereinzelt war. Deswegen kann ich natürlich nicht sagen, wie eine solche Episode auf mich wirken würde. Aber ich glaube, so die Situation oder wenn man seinen eigenen Ansprüchen nicht Genüge getan hat, habe ich mich auch sehr einsam gefühlt. Sei es in der Klausurenvorbereitung, wo ich ganz genau wusste, dass ich viel zu wenig getan hatte. Dann fühlt man sich auch in der Klausur und in den tickenden anderthalb Stunden dann im Hörsaal durchaus sehr einsam, verlassen von Freunden, verlassen aber auch von sich selber und seinem eigenen Anspruch an sich selbst. Also ich glaube, das ist tatsächlich eine Mangelerscheinung von denjenigen Dingen, die wir uns eigentlich ersehen. So würde ich die Einsamkeit charakterisieren.
Ja, sehr ehrliche Betrachtung und auch eine sehr persönliche, die ich sehr gut nachvollziehen kann. Und bevor ich jetzt mich dazu ausgieße, dachte ich mir, es wird Zeit, dem Ganzen mal wieder anhand eines Gedichtes Farbe zu geben. Diesmal nicht von mir, sondern von Gottfried Benn. Wer allein ist. Wer allein ist, ist auch im Geheimnis. Immer steht er in der Bilderflut. Ihrer Zeugung, ihrer Keimnis, selbst die Schatten tragen ihre Glut. Trächtig ist er jeder Schichtung, denkerisch erfüllt und aufgespart. Mächtig ist er der Vernichtung, allem Menschlichen, das nährt und paart. Ohne Rührung sieht er, wie die Erde eine andere ward, als ihm begann. Nicht mehr stirb und nicht mehr werde, formstill sieht ihn die Vollendung an. Ja, Stille. Stille braucht es erstmal, nachdem diese poetische Kraft in den Raum gewirkt hat. Ich kenne nicht viel von Gottfried Benn, aber das, was ich kenne, imponiert mir enorm. Und diese drei Strophen sprechen an, was ich insbesondere in den letzten Wochen und Monaten spüre und gespürt habe. Für mich ist die Einsamkeit, die mehr oder minder durch die Umstände, die uns umgeben, forciert wurde, auch etwas Verzaubertes. Und da sehe ich dann quasi die erste Zeile: Wer allein ist, ist auch im Geheimnis. Das von sich selbst abwenden, das von mir selbst wegschauen, durch den anderen gespiegelt werden, vielleicht sogar neu erfunden werden, das findet also nicht statt. Ich bin mit mir bei mir, ich werde Tag um Tag auf mich selbst zurückgeworfen. Und da gibt es auch kein Entrinnen. Und je weniger Möglichkeiten ich zur Verfügung habe, ins Äußere aufzubrechen, um von mir selber Abstand zu gewinnen, von dieser ewigen Selbstkonfrontation, desto höher wird natürlich die Frequenz und auch die Konzentration an, ich sag mal, Selbstbegegnung.
Ja.
Und das hat viele Aspekte. Ja, das hat das wirklich sehr geheimnisvolle Erkunden meiner selbst, ja, diesen Kosmos, den ich irgendwie doch darstelle, den ich in mir spüre, den ich in mir erlebe, aber auch das schreiende Bedürftigsein, das sich sehnt nach anderen, ja, nach Begegnung, nach Kontakt und letztlich das ganz ursprüngliche Sehnen nach Geborgenheit. Das ist für mich so das Gegenteil von der Einsamkeit, was du auch vorhin beschrieben hast, mit in die Freude kommen, in die Energie kommen, in die Synergie kommen und so weiter. Da spielt für mich eben auch die Geborgenheit ein großer Aspekt, die wir ja alle kennen aus unserer Kindheit oder vielleicht auch davor, der ganze Prozess der embryonalen Entstehung und Werdung. Und das kann natürlich auch in einer Gemeinschaft, in einer Freundschaft zum Tragen kommen. Also ich stelle eine Version der Geborgenheit mit mir selbst in Frage. Ich weiß nicht, ob ich in mir selber geborgen sein kann. Ich weiß es nicht. Ich erlebe das nicht. Und das würde ich auch nochmal in den Raum stellen und ja, dich auch fragen.
Ja, ich finde den Punkt sehr interessant und auch ausführenswert. Also du hast den ersten Satz auch nochmal zitiert oder den ersten Halbsatz, ersten Vers. Wer allein ist, ist auch im Geheimnis. Du hast ihn sehr, sehr schön erläutert und mir ein bisschen klarer gemacht. Also das Geheimnis dieses Verses quasi ein bisschen gelüftet für mich. Ich muss sagen, dass ich das ganze Gedicht sehr poetisch finde und auch gerade deswegen nicht leicht zu deuten und die einzelnen Verse teilweise sehr mächtig wirken und ja, da vielleicht nur einen Moment brauche. Du hast es mir ja schon mal geschickt, aber ich habe es jetzt das erste Mal so richtig, richtig intensiv gelesen und gehört. Deswegen brauche ich da noch ein bisschen, um das in Gänze ja zu verstehen. Aber der erste Satz an sich, das finde ich sehr, sehr ja, durchdenkenswert. Du hast auch gesprochen, dass dir in diesem Zustand des Alleinseins der Resonanzraum fehlt, um dich selbst zu verorten und zu reflektieren. Und ich glaube, dass das auch also durchaus sehr wichtig ist, die eigenen Grenzen festzulegen. Also im Zustand des Alleinseins bin ich allein mit meinen Gedanken. Und meine Gedanken füllen nach und nach den ganzen Raum, die ganze Welt. Also das ist genau diese Phase, die halt ganz typisch auch bei Jugendlichen anzutreffen ist, wenn dieser Egozentrismus vorherrscht, um sich selbst erstmal zu setzen und in ein Verhältnis mit der Welt zu kommen, ist das Ich sehr stark, diese Selbstwerdung. Und im Zustand, in dem das Ich sich aber nicht in Konfrontation mit der Welt richtig setzen kann, kann es durchaus dazu kommen, dass es Überhand gewinnt und quasi die Welt ausfüllt. Ja, was machen wir damit, wenn wir nur reine Subjektivität haben? Dann lastet eben diese Subjektivität auf uns. Und wir können erstens erfahren wir keine Grenzen, die uns andere setzen. Natürlich sind uns nur immer rechtliche Grenzen gesetzt etc., die man auch einhalten kann oder nicht und da auch eine Grenzerfahrung bestimmen kann. Aber wir reden ja vor allem von emotionaler Grenzsetzung und von diesem subjektiven Widerhall, den man dann findet. Also ganz oft ist man ja auch sehr, sehr selbstkritisch, sehr, sehr zweifelnd, wenn man kreativ war unter Umständen. Es kann natürlich auch sein, dass man sehr überzeugt ist von den eigenen Dingen. Aber selbst dann ist es immer wichtig, dass man diese eigene Subjektivität, die man jetzt vielleicht auf ein Blatt oder in ein Bild hinein hat fließen lassen, dass man darin einen Resonanzraum findet, der einem dann eine gewisse Bestätigung gibt. Ist jetzt dieser Ausfluss der Subjektivität etwas, was andere auch auffassen können? Ist es etwas, was Widerspruch erzeugt, was Zuneigung erzeugt, was Zustimmung erzeugt, um dann halt gestärkter unser eigenes Selbst irgendwie meißeln zu können und die Ansichten und Empfindungen ja gespiegelt zu bekommen? Finde ich einen durchaus sehr interessanten Gedanken, wenn das quasi, ich stelle mir gerade so, dass das ich selber ja quasi liquide, nebulös im Raum wabert und es fehlt an jemanden, der das in Form bringt. Und dass es dann gerade auch durchaus belastend sein kann, damit umzugehen. Also was mache ich denn, wenn nur Subjektivität da ist?
Ja, das ist eben die schwierige Frage an dem Ganzen. Ja, was mache ich nur mit mir, ohne das Du sozusagen, nur das Ich quasi sich die ganze Zeit produziert und ausdrückt vor mir, in mir und so weiter. Weil ich brauche ja durchaus das Du, um ja mich widerspiegeln zu können und ausprobieren zu können, entwickeln zu können. Und ich möchte nochmal dieses Gedicht aufgreifen. Für mich klingt jede Zeile und auch das Gesamte wie ein Atemstillstand oder sagen wir besser wie das Anhalten der Luft. Ja, das ist wie die Pause zwischen den Atemzügen. Und in diesem Moment bin ich vollkommen da. Ja, ich bin vollkommen bei mir und es gibt also keinen drin, wie ich schon sagte. Ich stehe also immer in der Bilderflut. Ich bekomme alles ungefiltert ab. Was passiert? Da ist keiner, der das für mich abfängt, mit mir gemeinsam bespricht, mit mir gemeinsam deutet, mich dabei hält oder nicht, aber zumindest beantwortet, sondern ich bin vollkommen ausgeliefert dessen, was auf mich einströmt, wie auch ihrer Zeugung und ihrer Keimnis. Also er drückt hier auch sehr stark dieses buddhistische Prinzip von Geburt, Werden, Bestehen und Sterben aus. Selbst die Schatten tragen ihre Glut, also alles rückt so nah an mich heran, dass es Leben bekommt, dass ich also durch das mangelnde Du, durch einen Mitmenschen, anhand dessen ich mich dann vielleicht auch anders verhalten würde, die Dinge anders schauen würde, bin ich den Dingen so nah, dass sogar Schatten Glut tragen, also etwas Kraftvolles, etwas Elementares in sich haben. Trächtig ist da jeder Schichtung denkerisch erfüllt und aufgespart. Ja, denkerisch erfüllt und aufgespart. Denkerisch erfüllt ist ja selbsterklärend und auch aufgespart. Ich spare mich ja auf für das Du, für den anderen Menschen, für die anderen, die irgendwann mal hoffentlich wieder mit mir zusammenkommen. Mächtig ist er der Vernichtung allem Menschlichen, das nährt und paart. Naja, ich bin natürlich dann in dem Moment auch der Einzige, der über das Menschliche verfügt und richten kann und walten kann, weil es keinen anderen gibt, der dort hineinzufunken in der Lage wäre. Also bin ich auch der Vernichtung mächtig, meiner eigenen Vernichtung oder zumindest dessen, was ich in mir an Menschlichkeit finde. Das empfinde ich übrigens als eine sehr schmerzhafte Punchline, ja. Das nährt und paart. Das nährt und paart bringt ja auch in dem Moment nicht viel, außer vielleicht die Selbsternährung, aber das Nähren des Anderen und das Paaren, ja, das Paarwerden oder wie auch immer, kann nicht stattfinden in der Einsamkeit. Ohne Rührung sieht er, wie die Erde eine andere ward, als ihm begann. Und jetzt kommt das, was ich mit Atemstillstand, mit Atempause meinte. Nicht mehr stirb und nicht mehr werde, formstill sieht ihn die Vollendung an. Er ist dazwischen. Er ist also der Einsame, die Einsame. Ich möchte nochmal kurz sagen, also falls das jemandem aufstößt, dass wir hier immer, sage ich jetzt mal, das Maskuline anwenden, grammatikalisch, dann sei uns das bitte verziehen. Das ist jetzt keine politische Richtung oder so, die ich hier einschlagen will. Es bezieht sich eben auf das Gedicht und da wird auch von er gesprochen oder ihm. Nicht mehr stirb und nicht mehr werde, was ich gerade sagte, also Vergehen und Geburt und Werden, sondern es ist, also diese Gesetze eigentlich sind in der Einsamkeit aufgelöst. Da gibt es wirklich nur noch das Reduzierte auf sich selbst. Formstill sieht ihn die Vollendung an. Also es hat den Beigeschmack einer Erlösungs- oder Erweckungserfahrung und einer Vernichtungserfahrung, dieses Gedicht. Ja, es ist irgendwie beides. Es ist etwas Absolutes. Ja, das erinnert mich so ein bisschen an Kierkegaard. Ich kriege das nicht mehr ganz zusammen. Das müsste ich irgendwann mal recherchieren und vielleicht nochmal zum Besten geben. Der auch sich in etwa damit befasst hat, ich kann mich nur selbst denken, ich kann mich auch nur rückwärts denken und wenn ich mich selbst erfahren will, dann muss ich mich komplett isoliert selber wählen. In der Selbstwahl liegt die totale Isolation und die totale Einsamkeit, aber nur das schafft die Kontinuität meines Werdens hin zu mir selbst oder irgendwie sowas. Wie so eine kontemplative Übung wirkt das hier. Also das braucht der Mensch offenbar, um das Geheimnisvolle zu entdecken und gleichzeitig droht dann aber etwas in ihm vernichtet zu werden, wenn das zu lange passiert, weil wir können nicht ewig die Luft anhalten, wir müssen atmen.
Ja, das ist, also ich glaube, diese ganz krasse das ganz krasse Zwiegespalten, was du in der Vernichtung und in der, was hast du nochmal, das Gegensatzpaar, wie war deine Wortwahl? Vernichtung und?
Erweckung, ich habe gesagt Erweckung oder Erlösung.
Genau. Ich glaube schon, dass genau das es auf den Punkt bringt, wenn du nur auf dich selbst zurückgeworfen bist. Ich glaube, dass es eine Wellenbewegung braucht. Ich brauche eben die Zeit, allein zu sein und auf mich selbst zurückgeworfen zu sein. Das ist ja genau auch ein Punkt, den viele halt nicht kannten vor der Pandemie, beziehungsweise den daraus entstehenden Restriktionen oder Einschränkungen, wie man es nennen möchte. Dass genau das nie der Fall war. Immer bin ich nach draußen gegangen. Ich bin zu anderen. Ich war nie privat. Ich war im Internet. Ich war in sozialen Netzwerken unterwegs. Und ich war halt nie auf mich so allein zurückgeworfen. Das ist jetzt natürlich auch fraglich, inwiefern das viele Leute betrifft, weil man mit Social Media noch irgendeine Art und Weise hat, nach außen in Kontakt zu treten. Aber wir kommen auf diese körperliche Isolation und da würde ich gleich gerne noch näher drauf eingehen. Ich würde den Gedanken erst einmal abschließen wollen, dass es diese Wellenbewegung braucht, in denen ich absteige in die Tiefe, in die eigene Tiefe. Ich muss mich selbst verankern, ich muss diese Selbstauseinandersetzung erstmal durchleben, ich muss mich kennenlernen, wie wir es halt beispielsweise, ich kann es immer wieder nur anführen, Thema Männlichkeit und Archetypen, das ist diese Tiefenbewegung, die mache ich für mich alleine, die ist vielleicht von außen angestoßen, jetzt in diesem Fall durch dich, aber diese Bewusstwerdung, was in mir ist, das muss ich erstmal selbst durchmachen, ich muss versuchen, es irgendwie in Begriffe zu fassen oder zu umschreiben, aber dann ist diese Wellenbewegung hoch hinaus über einen selbst auch wieder wichtig, indem ich das, was ich unten auf dem Meeresgrund entdeckt habe, mit raustrage und zu gucken am Sonnenlicht, auch unter Zuhilfenahme von Perspektiven anderer, habe ich jetzt Perlen ausgegraben oder war das doch nur Schlamm? Ich glaube, wenn man das in diesem Bild vielleicht fasst, ist es ganz, ganz verständlich, was ich damit meine. Man braucht die Kontemplation, aber man braucht dann genauso gut wieder diese Reibungspunkte. Und Reibungspunkte bringen nun mal Energie und Erkenntnis. Ich kann jahrelang für mich selbst in meinem Kämmerchen nachdenken und brödeln und meinen, ich hätte eine Weltformel entdeckt. Die muss ich aber dann erstmal an der Objektivität und mit der Objektivität prüfen.
Ja.
Ich kann für mich feststellen, dass ich der intelligenteste Typ der Welt bin. Und nun muss ich das halt nach draußen tragen und dann halt testen. Und genau darin besteht halt dieses überufernde Ich, was ich in der Bewegung, der Wellenbewegung ins Tiefe hinein erfahre, weil dann ist nun mal mein Bewusstsein und meine Zeit halt damit angefüllt, mich mit mich selbst auseinanderzusetzen, sei es mit dem Ich oder den darunterliegenden unbewussten Zügen, Energien, Sphären, wie man es nennen möchte. Und jetzt habe ich den Faden kurz verloren. Genau, und dann brauche ich aber wieder genau die Grenzen. Ich muss das Ich dann wieder eingrenzen und in ein Verhältnis mit dem Du und der Welt setzen. Und das ist dann diese Wellenbewegung nach oben. Das kann also ein auferzwungener Zustand des Alleinseins kann halt dann dazu führen, dass es halt diese ständige Stagnation gibt. Auch, also mir ist auch der vorletzte Vers, nicht mehr stirb und nicht mehr werde, ist mir auch ganz stark aufgefallen, weil er Stagnation sehr, sehr, sehr schön umschreibt. Und auch einer der mächtigsten Sätze, wie ich finde, in diesem Gedicht. Und ja, wenn da nur ich ist und nur Luft anhalten und Stagnation, dann ersticke ich. Ich kann ja nicht immer auf ewig Tiefseetaucher sein.
Richtig, ja.
Und ich hätte dann Perlen, aber ja, schwimm vielleicht diesem Laternenfisch oder was, der andere Fische mit seinem an dem Kopf befindlichen Anglerfisch heißt der, glaube ich. Wie auch immer. Ich glaube, du weißt, was ich meine, dieser ganz typische.
Ja, ich weiß, welchen du meinst, aber mir fällt gerade auch nicht. Also ich hätte auch irgendwas mit Laternenlampenfisch oder.
Ja, vielleicht verfolge ich ihn und denke, das ist eine glänzende Perle. Ne, ich brauche halt die Auseinandersetzung mit dem Du, um das Ich wieder auch zusammenschrumpfen zu lassen. Das ist ja auch wichtig. Ne, also Und diese ganze Transzendenzerfahrung, die ist halt komplett ausgelöscht, wenn ich nur auf mich selbst zurückgeworfen bin. Ne? Über was soll ich denn hinausgehen, wenn nur ich da bin?
Ja.
So, ne?
Genau.
Das ist halt dann der Knackpunkt daran. Also ich glaube, die Wellenbewegung braucht man. Man braucht das in sich hineintauchen, aber man braucht genauso das Befreiende nach oben sehen und diese leichte Luft haben. Auch das ist ja an sich eine sehr schwere Tätigkeit, ne? Eine schwermütige Tätigkeit. Und allzu viel Schwermut kann dann tatsächlich auch pathologisch enden in der Depression.
Ja, ich finde das total schön, diese Symbolik der Wellenbewegung, die du hier bezeichnest, und kann damit also auch sehr gut operieren in meinem Innern sozusagen. Und ich will noch zu Gottfried Benn sagen, dass er zwei Frauen verloren hat. Also ihm sind zwei Ehefrauen weggestorben. Die eine, ich glaube, vor dem Zweiten und die andere während des Zweiten Weltkrieges. Das heißt, er hat durchaus auch Erfahrungen gemacht oder machen müssen in der Einsamkeit, ja, im Exil. Einer von denen, der fliehen musste vor den Nationalsozialisten, später vor den Sowjets. Und dann kamen ihm diese Zeilen. Ja.
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 Erzähl, bitte.
Also ich würde jetzt schon den nächsten Step machen, so in die nächste Rubrik, deswegen sag
du. Ich würde da gerne einmal nochmal kurz drauf eingehen, da hast du mich nämlich wieder an einen Gedanken erinnert, den ich gerade hatte. Du hast diese Trauersituation angesprochen. Ich glaube, auch das ist ein Paradebeispiel einer Umgebung, die auch dieses Wechselspiel zwischen Einsamkeit und oder Alleinsein und Gemeinsamkeit perfekt versinnbildlicht. Mhm. Gerade in so starken Emotionen, in dem Verlustgefühl, ist es erstens wichtig, auch sich selbst zu erspüren, auch das zuzulassen, ne, dass es wehtut und dass es etwas ganz Normales ist, dass man diesen Schmerz kennenlernt, ihn für sich reflektieren kann und dass man ihn akzeptiert, dass er wichtig ist, weil etwas verloren ist. Aber genauso wichtig ist es dann auch, in die gemeinsame Trauerverarbeitung zu gehen, das gemeinsame Ritual. Also all die auch religiösen Ritualien, Sakramenterteilung und so weiter, das sind ja alles Dinge, die gemeinsam als Gemeinschaft erlebt wird. Und halt auch das eigene Ich, die eigene Trauer, ne, die eigene Freude bei der Hochzeit, die eigene Liebe, man teilt und mit anderen feiert und dadurch die Gefühle abgeschwächt oder erhöht werden können. Das wollte ich, ist mir jetzt bei dem Trauerbeispiel noch eingefallen.
Ja, sehr gut. Finde ich total passend. Absolut.
Ja.
Also ich habe in den letzten Tagen Artikel gelesen, wissenschaftliche Artikel über die Folgeerscheinungen von Einsamkeit, also von jäher und fortschreitender Einsamkeit, beziehungsweise was bedeutet eigentlich für uns soziale Nähe? Satteln wir das Pferd mal von der Seite auf. Also wir haben einen sozialen Hunger als Menschen, ja, als Säugetiere generell. Wir sind ja eigentlich sowas wie eine Herde oder eine Sippe oder was. Und es wird von unserem Gehirn auch gesteuert. Und derselbe Bereich im Gehirn, der für den Nahrungshunger verantwortlich ist, also der uns meldet, ich brauche jetzt was zu essen, was zu trinken, ist also auch für den Hunger auf soziale Nähe, auf Kontakt, auf Begegnung verantwortlich. Und wenn wir das nicht haben, und das ist ja bei uns in unserer heutigen, modernen, sehr virtuellen Welt ohnehin schwierig zu beurteilen, kann der virtuelle Kontakt, die richtige leibliche Begegnung kompensieren. Also wenn wir das nicht haben, dann entstehen entsprechende Hungerzustände in uns, die sich auch ausdrücken, ja, durch Entkräftung, ja, bis hin zu depressiven Erscheinungen, Schwächezuständen oder dergleichen, Agonie, Melancholie, ja. Und wenn ich mir vorstelle, wie viele, vor allen Dingen Senioren, Seniorinnen, also durch Erkrankungen oder wie auch immer isoliert auf die Krankenstation kommen und oder in den Seniorenheimen sich befinden und ihre Familie nicht sehen können. Ja, das finde ich, das gleicht einer Folter. Wir brauchen einander, sonst, wie wir gesagt haben, ersticken wir oder verhungern wir. Wir brauchen diese Wellenbewegung. Und ich frage mich halt ernsthaft, also auch ich als fühlendes Wesen, als jemand, der davon betroffen ist, der wenig bis keinen Kontakt oder Begegnungen hat, reicht das, ja, sich regelmäßig über Skype oder andere Medien zu begegnen, ja, in Textform oder auch mal mit Video, reicht mir das? Oder ist das so ein bisschen wie Meerwasser trinken, wenn ich verdurste? Ja, oder irgendwie nur so eine, also, oder irgendwann kriege ich eine Art Skorbut, da sind nicht alle Vitamine enthalten. Also, mir fallen da verschiedene Bilder zu ein, weil das ist mein Eindruck. Das ist tatsächlich mein ehrlicher, nüchterner Eindruck, dass wir als Menschheit durch dieses Vereinzeltsein in eine echte Bredouille kommen und sich ganz neue Dimensionen des Leidens auftun.
Ja. Wie siehst du das? Ich gehe da völlig d'accord und ich hatte dir, also zur Erklärung, wir haben diesen heutigen Tag zur Aufnahme des Podcasts am Wochenende festgemacht und heute ja relativ spontan das Thema festgelegt. Du hattest es vorgeschlagen und es ist halt wieder so witzig. Ich sehe mir relativ viele Arte-Dokumentationen auf dem Arte-YouTube-Channel an, die ich größtenteils wirklich empfehlenswert finde. Und da wurde mir dann halt in meine Timeline, ich bin in der Mittagspause, habe ich heute, bin ich YouTube durchgegangen. Ich wusste, Thema Einsamkeit ist heute Mittelpunkt des Podcasts. Und ja, nach 4, 5 Mal Finger scrollen über den Bildschirm, wurde mir die Doku von Arte vorgeschlagen. Die ist seit gestern online, also seit dem 1.3., die den Titel trägt, Die Macht der sanften Berührung. Und ich musste sie dann anmachen. Ich habe aufgrund des zeitlichen Mangels die nicht geschafft, ganz anzugucken. Also ich habe gerade mal 12 Minuten oder was geguckt von 51, 52, weil ich mir nebenbei noch Stichpunkte gemacht habe. Also es passte wirklich wie Arsch auf Eimer. Und diese Dokumentation berichtet dann auch von den physiologischen Auswirkungen von Berührungen. Und das war doch auch nochmal, ja, sehr augenöffnend, obwohl es sowas sehr Lapidares ist, sehr, sehr, sehr Allgemeines ist, aber Berührungen machen sehr viel auf physiologischer Ebene. Ja. Wir können gerne, ich habe sie dir auch empfohlen, wir können gerne auch nochmal, wenn du sie gesehen hast und ich sie ganz gesehen habe, ein Quickie darüber machen und nochmal so eine 30-Minuten-Empfehlungs-Podcast aufnehmen. Aber ich würde gerne ganz kurz da reinsteigen, um halt deine Aussage nochmal absolut zu unterstreichen, um im Ausrufezeichen zu versehen. Sie fängt halt damit an, dass sie ganz, ganz entwicklungstypisch darauf eingeht, dass das Kind, das ungeborene Kind, anfangs nur Berührung kennt. Im Mutterleib andere Sinnesorgane, also hören auch, aber die Berührung ist halt da. Das gibt Sicherheit. Ne? Sie hat den Druck der Mutter, spürt das Kind und es ist diese Geborgenheit, dieses Aufgehobensein, was du auch schon angesprochen hast. Und auch nach der Geburt ist für das Neugeborene gerade in den ersten Wochen die Berührung diejenige Erfahrung, die es am besten wahrnehmen kann, weil die anderen Organe sich erst noch am entwickeln sind und so weiter. Also durch die Berührung wird das Gefühl der Sicherheit weitervermittelt. Da muss man sich ja auch fragen, also dieser Schock, das ganze Leben über in diesem einen Zustand des ungeborenen Seins im Mutterleib dann zu verlieren. Also ich bin froh, dass ich den nicht bewusst war oder bewusst noch in Erinnerung habe. Ich glaube, das ist ein wahnsinniges Schockerlebnis für die kleinen Wesen, die da geboren werden. Naja, das nur am Rande. Und das Kind lernt als erstes über Berührung die Grenzen des eigenen Ichs, der eigenen Leiblichkeit. Ich setze mich mit meinem Körper der Außenwelt auseinander. Ich bin irgendwas Geschlossenes und da ist irgendwas anderes, was auf dieses Geschlossene, auf die geschlossene Leiblichkeit einwirken kann. Also das Selbstgefühl, die Entwicklung der Sicherheit und des Selbstgefühls ist ganz, ganz elementar über Berührung anfangs gesteuert. Dann geht die Dokumentation auf Studien ein, denn Berührung waren in ihrem Ansehen bis zu den 60ern noch nicht allzu hoch angesiedelt. Da hatte immer was von Verweichlichen und dergleichen zu tun. Aber Experimente an Primaten haben ganz klar gezeigt, dass diejenigen, die wenig körperliche Berührung bekamen, einfach in ihrer Hirnphysiologie unterentwickelt waren. Ein schlechteres Immunsystem, kleiner waren, kognitive Kompetenzen nicht so ausgebildet waren. Also für die Entwicklung von und dann auch Menschen und Primaten ist es elementar wichtig, Berührung zu bekommen. Und dann kam sie zu dem Punkt, dass in den 90er Jahren bestimmte Fasern entdeckt wurden in der menschlichen Haut, die das nochmal auch physiologisch erklären. Die werden C-taktile Fasern genannt. Und diese reagieren auf sanfte Berührung vor allem. Also wir merken ganz schnell, registriert der Körper, auch das ein Punkt, wir können Dinge überhören oder übersehen, aber eigentlich niemals nicht fühlen, weil da ist der Körper 24/7 drauf ausgerichtet, Bewegung zu oder Berührung zu erkennen und auch ganz schnell einzuordnen, ist es jetzt eine friedliche oder eine nicht friedlich gesinnte Berührung, ist es ein invasiver Eingriff auf meine Unversehrtheit, ein Schlag etc. Das ist überlebenswichtig, also sind wir da immer aktiv. Und diese Rezeptoren, die sagen so, okay, ich wurde berührt, also dieser Impuls, okay, da berührt mich was, der geschieht in wenigen Millisekunden. Und dann kommen die C-taktile Fasern, wenn das so eine sanfte, wohltuende Berührung ist, dann reagieren die, ich glaube, im Zeitraum von 1 bis 2 Sekunden und schütten Botenstoffe halt im Gehirn aus, die halt am Ende ähnliche Situationen auslösen wie in der Tiefschlafphase. Wir entspannen, wir schütten Glückshormone aus. Jeder kennt es, eine gute Massage entspannt nicht nur die Muskulatur, sondern den ganzen Geist und den ganzen Körper. Genau das passiert durch diese C-taktilen Fasern, die genau das physiologisch an das Hirn weiterleiten.
Ja.
Also kann man sagen, Berührung ist unfassbar wichtig. Und gerade auch in der Entwicklung von Menschen. Und man merkt ja das Bedürfnis auch, berührt zu werden. Also beispielsweise meine Freundin hat mir das mal erzählt und auch gezeigt. Und kann natürlich sein, dass ich jetzt placebomäßig das so stark empfinde. Aber sie hat mir mal über den Rücken zwischen den Schulterblättern, leicht unter den Schulterblättern, kreisende Bewegungen über den Rücken gefahren und hat dann mir erzählt, ja, das sei der Anker. Weil auch Babys werden ja von ihren Eltern so gehalten, mit der Brust gegen der Brust, und die Hand liegt meist auf dem Rücken, um es festzuhalten. Und da werden diese tätschelnden Rülpsbewegungen gemacht und auch da wird gestreichelt zur Beruhigung.
Ja.
Und sei es jetzt die Stelle oder eine andere, ist oder ob es gleich ist, welche Stelle, aber wenn ich da kreisende Bewegungen verspüre, dann entspanne ich sofort. Und wenn man das auch alles in der Entwicklung sieht, dass man wächst dadurch, dass man größer wird, dass man ein besseres Immunsystem bekommt, dass man, ne, dass das Hirn sich entwickelt in den kognitiven Fähigkeiten, ja, dann bleibt eigentlich nur das Urteil zu sagen, ja, Berührungen sind wichtig und das Alleinsein führt halt zu Einsamkeit, das führt halt zu dem Mangelerscheinen. Und ich glaube, gerade jetzt werden Leute das unterstreichen können, aus ganz subjektiver, empirischer Erfahrung heraus.
Richtig.
Entschuldigung, das war jetzt ein bisschen lang, aber ich wollte es unbedingt anmerken und ich werde die Dokumentation so schnell es geht auf jeden Fall zu Ende gucken. Sie war bis zu dem Punkt sehr interessant und augenöffnend.
Ja, ich werde die auch schauen und dann mal gucken, ob wir noch ein Quickie machen oder ob das vielleicht jetzt schon gereicht hat. Ja, also mir kam auch in den Sinn, dass ja komatöse Menschen weiterhin angefasst werden sollten, also deren Hände sollten gehalten werden. Das, also da gibt's Berichte zu, ein Buch, das ich mal gelesen habe, Blick in das Jenseits von Eben Alexander, spricht das auch an, wo der Protagonist, also das ist biografisch, ins Koma fällt und ja, und jeden Tag, also im Wechsel sozusagen, seine Angehörigen seine Hand halten. Und er kehrt irgendwann zurück und sagt dann, also er ist vollkommen überzeugt, dass das der Schlüssel war, ihn sozusagen in dieser Welt zu halten und zu bewahren, ja, vor dem bodenlosen Hinabstürzen oder so. Ja. Wow, das ist ganz schön mächtig, das Thema, merke ich gerade. Also auch mit den Berührungen, das zeigt mir ganz klar meine Sichtweise, dass eben der virtuelle Kontakt nicht ausreicht. So ist sie nun mal, wird dadurch einfach bestärkt. Das ist okay, es ist besser als nichts. Wobei es ja auch Philosophen gibt, ich weiß nicht, ob das Slavoj Žižek gesagt hat oder jemand anders, die ja einfach sagen, dass wir jetzt die echte Einsamkeit, die wahre Einsamkeit bräuchten. Also mit dem gezogenen Stecker sozusagen durch diese Pandemie gehen sollten und wirklich mal ganz, ganz, ganz radikal auf uns zurückgeworfen werden.
Ja, ich glaube schon, dass es ein gewisses Kreativitätspotenzial hat. Und ne, ein damaliger Freund von mir, ich glaube sein Onkel oder ich meine der Onkel war es, der lebt beispielsweise auch ganz autark, ganz allein in Russland oder Ukraine. Auf jeden Fall da, irgendwo auf dem Land, ohne fließend Wasser, ohne Strom, glaube ich auch, lebt der für sich. Es gibt ja Menschen, die diese Einsamkeit explizit suchen. Ich frage mich dann immer, sind das auch glückliche Menschen? Aber ich würde halt sagen, man sollte das so gestalten, dass vielleicht individuell auch Biografien gibt, die da besser mit umgehen können als andere. Aber ich glaube schon rein, wenn man das jetzt tatsächlich als gegeben annimmt, dass es diese physiologischen Grundbedingungen gibt, dann macht es absolut Sinn, in die Berührung zu gehen. Und was auch für mich halt wieder mal bestätigend war, dass wir weder die geistigen Sphären noch die leiblichen Sphären ohneinander leben können. Man kann sie voneinander getrennt denken, aber jetzt lebensnah nicht voneinander absondern. Also klar, man kann sagen, ich kann ja in geistigen Austausch gehen und ich finde es auch wichtig, geistige Stimulanzen zu haben. Aber ich glaube schon, dass man halt immer gewahr sein muss, dass es nur eine Seite der Medaille ist und dass die körperliche Wohlsein genauso auf die geistige Gesundheit wirkt wie umgekehrt. Und ja, das wurde mir auch nochmal ganz stark bewusst, dass es nicht diese Leib-Seele-Trennung gibt, sondern es ist halt eine Wechselwirkung ist, die immer da ist und die wir auch nicht das ist halt dieses Ausgewogensein, wie bei so vielen Punkten. Wenn Aristoteles von Tugenden spricht, dann ist es immer das Mittelmaß zwischen zwei Extremen. Der Mutige ist derjenige, der nicht tollkühn in die Schlacht rennt, aber auch nicht feige zu Hause bleibt, sondern die Situation abwägt und in den Situationen nach vorne geht, in der das Risiko annehmbar ist. So, das ist die Tugend des Mutes. So, und ich denke, so ist es halt bei unfassbar vielen Dingen, dass wir auch da nicht sagen, so jetzt nur die geistige Sphäre, nur die geistigen Stimulantien sind die wichtigen, sondern genauso, dass die freundschaftliche Umarmung, auch das Berührung innerhalb von Freundschaften, gerade unter Männern, ist immer etwas, was einem dann ganz leicht zu homosexuellen Tendenzen quasi gesellschaftlich drängt, oder so habe ich zumindest das Gefühl, wenn jetzt ein Freund kommt und ich den etwas länger umarme, dass Leute irgendwie meinen, das gezieme sich nicht oder so. Auch das kann man mit Sicherheit mal ansprechen, finde ich, ist ein Thema, so Berührung auch in Freundschaften. Das soll jetzt gar nichts Sexualisiertes sein, sondern eine wirklich tief empfundene Umarmung, die auch mal länger als ein Bruchteil einer Sekunde dauert. Das sind auch Dinge. Gerade über Berührung können wir Zuneigung noch besser ausdrücken als über Worte, weil man da ja ein sichereres Gefühl hat, dass es authentisch ist, dass es ernst ist. Ich kann anhand der Berührung ablesen, und das war auch in einem Experiment, was kurz angerissen ist, wurde auch in der Doku dargestellt, dass Menschen, die sich nicht sehen konnten, einander aus bestimmten Emotionen heraus anfassen sollten, also liebevoll, ängstlich und so weiter, dass anhand von diesen Mikrobewegungen der Gesichtsmuskulatur man aufnehmen konnte und herauslesen konnte, welche Emotion jetzt empfangen wurde. Und dass das sehr sicher war. Ne? Worte können lügen, auch Lächeln kann unehrlich sein, aber man merkt in einer Umarmung, wer es ernst meint und wer gerade ungern umarmt, weil man dann ein bisschen steifer vielleicht ist, genau. Und so weiter. Ne? Das sind Rückversicherungen der Zuneigung. Und ja, ich muss ja jetzt nicht Händchen halten, mit dir auf der Couch sitzen und dir durchs Haar streicheln, aber auch da, ne, da, auch wenn man da sich mal berührt, die Oberschenkel berühren, so, ja, meine Güte, das ist doch am Ende des Tages nichts Schlimmes, sondern eher etwas, ich kann gelassen in dieser Situation sitzen und genieße das gerade, und da gehören auch Berührungen dazu.
Ja, richtig.
So, und ich glaube, gerade in Freundschaften ist das ein Thema, was gerade unter Männerfreundschaften, ja, dass da viele noch sehr, sehr distanziert sind. Ja, gar nicht zu viel, und ja, ich möchte ja nicht tuckig oder sonst was irgendwie sein, so völlig hanebüchen ist.
Ja.
Auch Berührung sollte man da entsexualisiert betrachten. So, wenn ich mein Kind liebevoll berühre, hat das ja auch nichts mit Sexualisierung zu tun.
Richtig. Ja, ich finde schon, wir können schlussfolgern, dass das Berührtwerden und auch das Berühren als solches ein Grundbedürfnis darstellt. Ich dachte dabei gerade noch an Osho, Bhagwan Sri Rajneesh, ein sogenannter Guru, ein sehr bekannter, der vor allen Dingen in den 70er und 80er Jahren gewirkt hat in Indien und später in den USA, in Oregon, der gesagt hat, es gibt zwei Grundbedürfnisse, die sich kraftvoll ausdrücken. Das ist einmal die Sexualität, die er jetzt aber nicht im rein sexuellen Sinne meinte, sondern einfach das Bedürfnis nach Nähe, nach Berührung, nach Verschmelzung, nach Umarmung, nach Geborgenheit, nach Gehaltenwerden etc. Und das andere ist die Aggressivität. Das ist das Bedürfnis nach Bewegungsfreiheit, nach Atmen können, nach Raum, nach Luft, nach sich selbst haben. Und da sehe ich dann auch wieder diese Wellenbewegung. Also beides ist wichtig. Und dann fiel mir gerade noch ein, dass ich mal gelesen habe, wir sind jetzt ja in den 30er Jahren, also du und ich, wir sind in den 30ern. Und in den 30ern arbeitet und operiert das Gehirn am Zenit sozusagen. Also es ist am hungrigsten und es ist am leistungsfähigsten. Durchschnittlich. Natürlich ist das auch immer individuell abhängig, aber so im Großen und Ganzen sieht's aus. Und ein hungriges Gehirn möchte Reize, verschiedene Abwechslungen, verschiedene Eindrücke, sinnlich, ja. Und auch da denke ich mir, dass in der Einsamkeit natürlich eine gewisse Reizarmut stattfindet irgendwann. Also Reize bekomme ich unbedingt durch meine Mitmenschen, durch das Miteinander. Und auch da sehe ich dann für unsere Gattung ein gewisses Problem, wenn wir uns sozusagen immer weiter fort im stillen Kämmerlein aufhalten und depriviert sind. Da wird man dann irgendwann zum Kaspar Hauser.
Ja. Und kannst du dir jetzt vorstellen, unter diesen Ausführungen, dass Leute gerne ihren Geist, wie auch immer man das fassen möchte, irgendwie ins World Wide Web transformieren würden, damit sie in Anführungsstrichen unsterblich sind? Transhumanismus.
Transhumanismus.
Also es ist schwer zu, unter den Gesichtspunkten schwer zu verstehen, dass man dann noch Mensch ist. Also was wäre man dann? So, also ja, also ich mag ja diese Science Fiction, diese Gedankenexperimente, aber wenn du so einen furchtbaren Film Transcendence siehst mit Johnny Depp, dann Nee, ja. Danke. Also ich glaube schon, dass dieses ganze Taktile, dass das eine Dimension ist, dessen Bedeutung man wie bei vielen Dingen in der Mangelerscheinung erst so richtig zu spüren bekommt. Ne?
Richtig.
Bist du denn, ich möchte einmal nochmal den Kreis zum Anfang finden. Hast du das Gefühl der Einsamkeit in der Menge? Ja, wahrscheinlich, also mit Sicherheit auch, also ich aber wie wären denn deine Erfahrungen da, wenn wir jetzt noch einmal das Alleinsein kurz ausklammern? Ich glaube, das ist durchgekommen, dass du da auch sehr empfindsam für bist. Also korrigiere mich, wenn es nicht so ist, aber ich glaube, dass
bin sehr
das,
fühlig.
Das kam jetzt auch mehr als subtil rüber, dass du da auch gerade persönlich gesprochen hast, aus eigener Erfahrung des Alleinseins, dass das Alleinsein die Einsamkeit hervorbringt. Aber wie ist bei dir mit der Einsamkeit in der Menge?
Ja, genauso wie bei dir, Marco. Das ist tatsächlich ein Ort, wenn ich die Geborgenheit nicht finde, die ich aber suche, dann verstärkt sich das Gefühl der Einsamkeit, weil mir das noch mächtiger bewusst gemacht wird. Da sind die Adressaten oder die Mitmenschen, die ich brauche, aber sie kommen mir nicht nahe. Sie sind mir weiterhin entfernt und das macht mich ja ganz hilflos. Ja, das ist ja nicht das, das sollte nicht das Konzept unseres Miteinanders sein. Ja, das wird sozusagen durch die Menge aber eben komplett vereinzelt gehen und die anderen ja, einfach noch nicht mal grüßen, also vielleicht noch anrempeln oder so. Wenn man sich mal so einen Schwarmvogel anschaut oder einfach so eine Zugformation von Zugvögeln, wie rhythmisch und ästhetisch und synchron da alles abläuft und aufeinander abgepasst ist. Oder andere, oder Herden oder wie auch immer, die zusammenhalten, ja, wo das ganz natürlich veranlagt ist. Und das ist auch bei uns natürlich veranlagt und auch bei mir. Und deswegen, ja, ich spüre Einsamkeit in Gruppen, in Menschenmengen, weil meine Bedürfnisse aufschreien, ja, das jetzt umarm mich doch mal oder sieh mich doch mal, das ist ja auch so ein zentraler Aspekt, gesehen werden in seiner Wirklichkeit, nicht nur in meiner Fassadenhaftigkeit, sondern was ist in mir, was brauche ich, was bin ich, wer bin ich, etc. Und das geht leider in unserer Welt, ich weiß nicht, ob es nur in der modernen Welt, das möchte ich jetzt nicht sagen, aber in dieser Welt, wie sie jetzt halt stattfindet, unter, ja, für mich zumindest. Es gibt natürlich immer Sonderwege und gesonderte Bereiche, wo das auch gezielt forciert wird. Begegnungstanz zum Beispiel, Biodanza als Stichwort und dergleichen. Aber im Großen und Ganzen eben nicht. Und ja. Das ist ein Makel, das ist ein Defizit.
Ja, also da für mich ist Einsamkeit auch dann eine Folge aus diesen ganzen Vorgaben, haben wir auch letzte Folge drüber gesprochen, dass die Gesellschaft mich Erwartungen an mich heranträgt und mich in bestimmte Formen gerne hineinpressen würde, die mir vielleicht gar nicht so sehr entsprechen. Und genau das sind dann auch über lange oder kurz Einsamkeitserfahrungen, weil ich von dem, was ich gerne machen würde oder der ich gerne sein würde, gerade in diesem Moment dissoziiert bin und eben nicht. Geborgenheit ist ja auch ein Gefühl des der Ganzheit, so des genau. des Ununterschiedenen. Und ich merke ja in der Situation, wo ich allein zwischen mir und dem Ort oder der Situation, in der ich gerne sein würde, da dissoziiere ich ja schon. Da trenne ich mein Sein von meinem Sollen oder von meinem Wünschen.
Ja.
So, und ich glaube auch gerade jetzt, wenn dummes Beispiel, aber Schönheitsideale oder was auch immer, ne, gesetzt werden, dass auch da, wenn man da zu heillos hinterherfolgt, dass man erstens sich selbst verliert und zu wenig diese Wellenbewegung, diese Tiefseetauchbewegung macht, weil man sich zu viel an dem Außen orientiert und zu wenig an dem eigenen Inneren. Da kann man natürlich auch noch mal kurz darauf verweisen, dass genau diese gegensätzliche Bewegung dann auch einen von einem selbst fernführt. Aber und das dann auch zu Einsamkeit führen kann, weil man eben die Konnektivität zu sich halt nicht hat und einsam ist, weil man zu wenig alleine ist vielleicht. Das ist vielleicht auch noch ein Gedanke, den man am Ende einmal kurz in den Raum stellen kann. Ich bin zu sehr auf das Außen fixiert und zu sehr auf andere, um mich, damit ich einsam von mir selber werde, dass ich vielleicht irgendwas anderes bin, aber mit Sicherheit nicht das, was in mir drin ist.
Ja, richtig. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass die ganzen Social Media Userinnen massiv danach suchen, was sozusagen diesen Hunger, diese Geborgenheit oder wieder, also den Hunger stillt oder diese Geborgenheit halt irgendwie dann befriedigt und gesehen werden wollen und so weiter und ins Miteinander kommen und andocken etc. und gleichzeitig aber immer weiter vom Eigentlichen sich entfernen. Das ist, aber da will ich jetzt gar nicht so groß drauf eingehen. Wir sind auch schon in der Zeit fortgeschritten und ich wollte doch so gerne nochmal einen Protagonisten der Einsamkeit zu Wort kommen lassen. Das passt ganz gut auch zu deinen Ausführungen oder Überlegungen. Gibt es auch Menschen, Individuen, die die Einsamkeit sehr gut leben und da eventuell sogar glücklich werden? Ich würde sagen, ja, das ist aber sehr individuell abhängig von der Person und das hat nach meiner Sicht auch sehr viel mit der Spiritualität dieser Person zu tun. Wir kennen ja das Eremitentum, ja, es gibt die Sadhus in Indien und die Bergheiligen im alten Griechenland oder auch in Tibet, die Mönche, die sich zurückziehen in irgendwelche alten Tempel, zum Teil auch ganz allein. Und einer, der mehr oder weniger ungewollt in die Einsamkeit gestoßen wurde, ein Held während des Dritten Reiches, einer, der im Widerstand war, der Theologe Dietrich Bonhoeffer, der auch nachher ermordet worden ist im KZ, der hat einen Brief an seine Schwester oder an seine Verlobte, ich weiß es nicht mehr genau, gesendet. Und die folgenden Zeilen möchte ich gerne kurz zum Besten geben. Also er wusste übrigens zu dem Zeitpunkt, dass er exekutiert wird. Zitat von Bonhoeffer. Es ist, als ob die Seele in der Einsamkeit Organe ausbildet, die wir im Alltag kaum kennen. So habe ich mich noch keinen Augenblick allein und verlassen gefühlt. Du und die Eltern, ihr alle, die Freunde und Schüler im Feld, ihr seid mir immer ganz gegenwärtig. Eure Gebete und guten Gedanken, Bibelworte, längst vergangene Gespräche, Musikstücke, Bücher bekommen Leben und Wirklichkeit wie nie zuvor. Es ist ein großes, unsichtbares Reich, in dem man lebt und an dessen Realität man keinen Zweifel hat. Wenn es im alten Kinderlied von den Engeln heißt, Zweie, die mich decken, Zweie, die mich wecken, So ist diese Bewahrung am Abend und am Morgen durch gute, unsichtbare Mächte etwas, was wir Erwachsenen heute nicht weniger brauchen als die Kinder. Daraus ist später auch sein Musikstück, also sein Lied hervorgegangen, von guten Kräften sorgenvoll umgeben, heißt das, glaube ich. Das habe ich mal in einer Gruppe getanzt vor Jahren und ja, da sehr viel Spirit gefühlt. Und ich finde das wunderschön. Das hat mir beim ersten Mal Tränen in die Augen getrieben, als ich das las. Das ist so hell und so freundlich und friedlich und tief spirituell.
Okay. Ich würde sagen, wir können das guten Herzens und Gewissens so stehen lassen.
Ja.
Und ja, euch Geborgenheit wünschen.
Geborgenheit.
Liebe, Vertrauen und Geborgenheit.
Das wünschen wir euch. Bis bald.